Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Guten Morgen. Ich freue mich wieder mal in Wolfsburg sein zu können. Und habe gleich zweimal die Gelegenheit, das ist auch das erste Mal. Jesus geht, Gottes Geist kommt, das ist so die Hauptüberschrift und die ist verbunden mit der Frage, die Carsten schon genannt hat, was stillt unseren Lebensdurst? Wir befinden uns im Kirchenjahr nach Himmelfahrt und in einer Woche mitten in Pfingsten und dazwischen, da ist nun dieses Thema, Jesus ist gegangen, Gottes Geist kommt. Jesus hat deutlich gesagt, wenn er weggeht, will er uns nicht als Waisen zurücklassen. Er sendet Ersatz, er sendet einen Tröster, er sendet Gottes Geist. Um die Wirklichkeit dieses Geistes zu beschreiben, verwendet die Bibel schon seit jeher verschiedene Bilder. Das bekannteste Bild für den Geist ist der Wind. Ein anderes Bild ist das Feuer. Ein drittes ist das Wasser. Und um das geht es heute in der Predigt, wir haben es schon gesehen. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Astronomen suchen schon seit Jahrzehnten immer wieder Wasservorkommen im Weltraum. Weltraum, weil sie sagen, Wasser ist die Voraussetzung von Leben. Und ich habe es gerade gehört, ich glaube gestern war es, die Chinesen sind jetzt auf dem Mars auch angekommen. Und auch die suchen erstmal Wasser. Mal gucken, ob sie was finden. Jesus benutzt dieses Bild vom Wasser, um uns damit deutlich zu machen, was uns alle betrifft. Nämlich Gott ist so wichtig wie das Wasser, das wir alle brauchen. Das Interessante ist nun, dass er bei dieser Bildrede über das Wasser nicht in der Wüste steht, so wie wir das gerade am Anfang gehört haben, sondern, also es stehen jetzt keine durstigen Wanderer vor Jesus, indem er dieses Bild gebraucht, die jetzt so aus der judäischen Wüste kämen, sondern im Gegenteil, Jesus befindet sich mitten auf einem jüdischen Fest, dem Laubhüttenfest, auf Hebräisch Sukkot, Laubhütten heißt das Wort. Juden feiern es am Ende des Sommers und Beginn des Herbstes. Es ist ein Wallfahrtsfest, aber es hat auch so ein bisschen so den Charakter eines Erntedankfestes. Daher wahrscheinlich auch die Laubhütte so als Unterstand der Feldarbeiter. Aber es ist natürlich auch, das wissen wir, Laubhüttenfest in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, wo man sozusagen improvisiert unterwegs war. Man improvisiert eine Unterkunft. Eine Woche lang lebt ein frommer Jude in einer Laubhütte, die er selbst gemacht hat, oben auf dem Dach des Hauses oder da, wo ihm Platz ist. Und wenn gefeiert wird, wird gegessen und auch getrunken. Möglichst in diesen Hütten. Und wenn man wirklich ernst meint, schläft man auch in der Hütte. Das Fest dauert 7 Tage. An jedem Tag, und das ist jetzt für uns interessant, geht ein Priester zur Shiloah-Quelle und schöpft mit einem goldenen Kelch etwa einen halben Liter Wasser und bringt ihn in einer Prozession zum Tempel. Und mit diesem Bild im Kopf hören wir den Text dazu, aus dem Johannesevangelium. Also das ist die Situation, Laubhüttenfest. So, und jetzt kommt unser Predigttext. Johannes 7, 37 bis 39. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, soll zu mir kommen und er soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten sie erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war. Jetzt die Frage, warum benutzt Jesus dieses Bild vom Wasser? Ja, es ist eben eingebunden in dieses Laubhüttenfest. Da spielt es eine große Rolle, kann man übrigens nachlesen. Ich habe hier die Mishnah, das ist der innere Teil des Talmuds der Juden. Mishnah besteht aus 6 Bänden, 6 Ordnungen, das ist die 2. Ordnung, die ich hier habe. Und da gibt es das Traktat über das Laubhüttenfest. Da kann man nachlesen, was man da so alles gemacht hat. Und da spielt eben das Wasser eine große Rolle. Und eben nicht nur in diesem Festritus, sondern auch, das glaube ich, wissen viele von euch, wenn man mal so im Alten Testament schaut, da gibt es unglaublich viele Bilder vom Wasser, die alle schon das andeuten. Zacharja 14, Vers 8, geht's los, es kommt der Tag des Herrn und dann wird so beschrieben, zum Beispiel heißt es dann, an diesem Tag sprudelt eine Quelle in Jerusalem. Aus ihr wird lebendiges Wasser hervorquellen. Oder Jesaja 44, Vers 3, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und Jesus sagt nun, wer Durst hat, soll zu mir kommen und er soll trinken. Also ich glaube, wenn man so in diesen Festivitäten da so verankert ist und die Leute gehen ja da mit in diesen Prozessionen und nun spricht Jesus da hinein und spricht von sich selbst. Ja, diese Bilder werden nun auf Jesus bezogen. Wir sollen trinken. Es geht um Durst. Es geht um Durst als Bild. Was könnte das sein, wenn es heute wie damals, jetzt geht es ja nicht um den physischen Durst, also Jesus hat jetzt ja nicht so ein Wasser-Cola-Stand, wo man jetzt irgendwie sagt, so ich möchte Cola oder Wasser, sondern er überträgt es ja. Er sagt, es geht hier um einen anderen Durst. Und wir sprechen ja auch gerne vom Lebensdurst. Und das ist genau hier gemeint, ne? Und dann ist die Frage, was wäre denn dein Lebensdurst? Was ist dein Lebensdurst? Haben wir überhaupt Lebensdurst? Das ist ja echt auch eine Frage, weil wir leben in einer Welt des zu viel. Wir haben eben viele Möglichkeiten, wir haben viele Angebote. Man geht in den Supermarkt, ich meine, das ist ja wirklich, da gibt's nicht nur Cola und Wasser, wenn ich jedes Mal in so einen Supermarkt gehe, ich bin jedes Mal überfordert, wenn ich was anderes kaufen soll, als was ich normalerweise kaufe. Also wenn es mal was Besonderes sein soll, dann weiß ich gar nicht, was soll ich denn auswählen. Ja, es ist eher eins zu viel. Deswegen die Frage, haben wir überhaupt Durst? Und wenn ja, woran erkennt man Lebensdurst? Ich meine, den Lebensdurst doch hin und wieder in der Gesellschaft beobachten zu können. Wir sind ja doch materiell orientiert in unserer Welt, kann man sagen. Also beim Besitz mancher Gegenstände habe ich oft das Gefühl, dass dieses oder jenes mehr sein soll als das, wofür man es erworben hat. Und jetzt kommt Wasser, das ist wunderbar, weil irgendwie habe ich gerade so eine trockene Kehle, danke. Passt ja zum Thema. Der Mensch ist ja, im Alten Testament steht ja Nefesh, er ist Aufnahmeorgan. Das hat sich jetzt hier auch gerade nochmal bildlich darstellen lassen können. Aber ich habe immer noch einen Frosch im Hals. Der Frosch will noch ein bisschen Wasser haben. Für mich als Prediger ist es schwierig, so konkrete Beispiele zu nennen von Dingen, die uns so als Lebensdurstlöscher in Erscheinung treten. Warum? Weil die Dinge, die wir haben, jetzt verwende ich mal ein Fremdwort, die sind alle ambivalent, also zweiwertig. Alles, was wir besitzen, kann so oder so betrachtet werden. Das ist nicht immer eindeutig. Macht es dann auch schwer, wenn ich dann irgendwie was benenne. Ich versuche es mal. Nehmen wir mal den Schäfer, der hat einen Hund, also Hunde. Der Schäfer hat einen Schäferhund. Für ihn ist das so ein Arbeitstier. Für jemanden in der Stadt ist der Hund ein Haustier. Für den Blinden ist es als Blindenhund ein wichtiges, ein Hilfsmittel zur Orientierung, zur Sicherheit. Für andere ist es ein Partner- oder Kinderersatz. Wieder für andere ist es ein Statussymbol, Spielzeug, Zuchtgegenstand. Also Hunde können so viel sein. und du weißt das nicht. Ja, das kann man nur für sich selber klären. Und wir sind ja hier in Wolfsburg, da müssen wir über Autos reden. Autos sind ja nicht nur Gegenstände, die uns von A nach B bringen, sondern Autos haben ja eine Vielfalt von Funktionen mittlerweile. Also das Bedürfnis nach Lebensdurst ist dort auch enthalten. Moderne Autos sind ja heute digitale Arbeitszimmer auf 4 Rädern und die haben viele Versprechungen. Also wenn wir uns da in der Werbung umschauen, was uns da alles geboten wird beim Erwerb eines Autos, wir haben heute Morgen auch schon, ich bin ja immer so dabei, ich habe ja auch so meine Sehnsüchte. Ich spreche dann immer mit meiner Frau, wir könnten uns mal dieses oder jenes Auto anschaffen. Allein, weil es da so einen gewissen Aspekt gibt, ja. Aber ich weiß natürlich, das ist alles Quatsch. Ich weiß das, aber irgendwie, ne. Ja, und dann ist es ja so, nicht alle Versprechungen können dann gehalten werden. Vor allem die nach dem Lebensdorf oft nicht. Und da, ich erinnere mich so, Menschen suchen ja auch im Urlaub so durch, sie haben da so ein Bild von so einem Sehnsuchtsort. Und wir damals in Ägypten, wir haben viele Menschen getroffen, wo man spürte, die kamen nach Ägypten, weil sie irgendwas suchten, was sie in Deutschland vermissten oder dachten, das gäb's nur in Ägypten. Wir haben so Aussteiger Pärchen getroffen, die kamen dann zu uns, weil sie irgendwie krank waren, kein Geld hatten. Oder ich erinnere mich auch an ein Ehepaar, das so mit kurzen Hosen durch so ein oberägyptisches Dorf wanderte. Die liefen da so einsam rum. Ich hielt an, ich kam mir im Auto gerade vorbei, fragte, ob ich sie irgendwie helfen könne. Die erzählten mir, ja, sie seien auf der Suche nach dem Stadtzentrum oder Ortszentrum. Ich habe denen gesagt, hier gibt's kein Zentrum. Es war alles irgendwie so, ja, ihr Hotel schien einfach nicht das geben zu können, was sie jetzt noch suchten. Ja, sie waren noch unterwegs, suchten noch mal was Besonderes, das Stadtzentrum, ja. Versteht ihr, es ist manchmal so, man kommt irgendwo hin und denkt, da ist es jetzt. Oder man bringt eine Sache mit dem Leben in Verbindung, mit dem Lebensdurst. Da könnte man sicherlich ganz viel erzählen. Also es ist nicht die Frage, ob ich nun eine Reise buche oder ob ich einen Hund haben soll oder nicht. Ein Auto, Smartphone, Bücher. Die Frage ist, was suchst du? Was brauchst du? Denn wir suchen im Grunde Gott. Wir suchen ihn mehr denn je. Martin Walzer, dieser deutsche Schriftsteller, sagte mal, er vermisse ihn. Er sagte Folgendes in einem Interview: Viele Intellektuelle sind heute mehr oder weniger stolz darauf, dass sie Atheisten sind. Ich sage, auch wenn es Gott nicht gibt, dann fehlt er mir. Deswegen könnte ich nie Atheist werden. Mir fehlt Gott. Und er schreibt an anderer Stelle, Gott wäre natürlich prima, aber er könnte, wenn es ihn gäbe, nicht deutlicher sein, als er durch seine Abwesenheit ist. So ist er das Wort für alles, was mir fehlt. Ich bin nach oben offen. Da kommt mehr hinaus als herein. Wenn ich nicht durch etwas abgelenkt bin, produziert sich in mir der Text vom Alleinsein. Kein Ersatz zählt. Und es gibt grandiosen Ersatz. Ruhm, Geld und so weiter. Das sind die Dinge, die wir genannt hatten. Der Mangel bleibt. So schreibt Martin Walzer. Der Mangel bleibt. Es bleibt immer irgendwas offen. Manches ist erreichbar, aber im Tiefsten bleibt was offen. Es wird deutlich, der Mensch braucht dringend etwas, was er sich selbst nicht geben kann. Und das ist seine Not. Dass er etwas braucht, was er sich selbst nicht geben kann. Wir suchen Gott heute am Sonntag. Und ich stelle mal die Frage, warum sonst wärst du hier? Er ist der Ursprung unseres Lebens, er ist die Quelle. Wir vermissen ihn. In der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gestattet uns Gott, und das ist jetzt so die Botschaft, gestattet uns Gott, eine neue Disziplin in Anspruch zu nehmen, nämlich die des Heiligen Geistes. Und Jesus steht dafür gerade. Wer Durst hat, soll zu mir kommen, er soll trinken, wer an mich glaubt. Vertrauen ist die Währung, die hier alleine zählt. So sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Man fragt sich ja, wie soll das vor sich gehen? Oder anders gefragt, woran erkennt man diese Menschen? Vielleicht zunächst mal, woran erkennt man sie nicht? Das ist immer auch so eine Hilfe, weil wenn man über Gott redet, ne, hilft es manchmal, wenn man sagt, was er nicht ist. Wenn man über den Glauben spricht, manchmal hilft es auch zu sagen, was es erstmal nicht ist. Man erkennt den glaubenden Menschen nicht am Erfolg. Nicht so, wie wir das Wort in der Regel gebrauchen. Ich will es mal so ein bisschen übertragen auf eine Gruppe, die wir alle kennen, die Mönche. Was wäre denn ein erfolgreicher Mönch? Ja, ein erfolgreicher Mönch, was soll das sein? Also natürlich könnte man sagen, es gibt so Leute, die sind so schriftstellerisch unterwegs und ehrlich gesagt, das sind auch die Mönche, die ich kenne. Thomas Merton zum Beispiel, der hat ja wahnsinnig viele Bücher geschrieben, die haben mir auch sehr viel Inspiration gegeben und er ist berühmt geworden, zumindest in den USA. Aber ist das ein erfolgreicher Mönch? Ist das das, was ein Mönch anstrebt? Er selber wollte gar keine Bücher schreiben. Der Abt hat gesagt, du schreib mal, du hast die Gabe des Schreibens. Okay, aber ist das Erfolg? Kann man das sagen? Ein erfolgreicher Mönch, was soll das sein? Ein Mönch ist einfach nur jemand, der Gott vertraut, der sein Leben hingibt, der sagt, hier bin ich, hier bleibe ich. Es ist ein steigerungsfreies Leben. Was heißt denn Erfolg bei Mönchen? Was ist ein erfolgreicher Geistlicher? Ja, manche würden sagen, ja, mir fallen da so ein paar Leute ein. Es gibt so die Super-Evangelisten, die haben, da wird immer gezählt, wie viel Zuhörer hat der, ja? Oder bei Pastoren, wie viel Gemeindemitglieder? Und dann sagt man, ja, guck mal, das ist ein erfolgreicher Pastor. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Was ist ein erfolgreicher Christ? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es hat nichts zu tun mit dem, was wir oft so als Erfolg beschreiben in unserem Alltag. Wenn Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, kann man das messen, so wie wir vieles messen wollen? Geistliches Leben ist so einfach nicht messbar, jedenfalls nicht. Wie soll man das machen? Man könnte auch fragen, war Jesus erfolgreich? Jesus konnte schreiben, hat kein Buch geschrieben. Mensch, Jesus, hättest du mal was schreiben können. Mensch, das wäre echter Bestseller. Bis heute, bin mir ganz sicher. Aber er hat nichts geschrieben. Er hat auch keine Megachurch gegründet oder sowas. Er war irgendwie immer sehr bescheiden unterwegs und irgendwie kommt man an den Mann gar nicht ran mit diesem Maßstab. Man kann mit Zollstock hinterherlaufen, aber irgendwie findet man nichts bei ihm, was man irgendwie messen könnte. Was soll man da messen? Er hatte aber irgendetwas, was die Leute zufrieden machte, was sie anspornte, ihn aufzusuchen, ihm hinterherzulaufen. Manchmal versammelten sich da ganze Gruppen von Leuten, kamen gar nicht ins Haus rein. Was war das, was er hatte? Man erkennt vom Geist bestimmte Menschen auch nicht an ihrem physischen Zustand, sprich Gesundheit. Es gibt eine Menge Menschen, die einfach gar nicht gesund sind. Und dennoch kann man sagen, Ströme lebendigen Wassers sind wahrzunehmen, also Geist Gegenwart ist wahrzunehmen. Ich denke an Immanuel Gottlieb Rastberger. Ich musste mal über ihn schreiben vor einiger Zeit. 1716 geboren, war die meiste Zeit seines Lebens ziemlich krank. Also es fing an mit 21, schweres Hüftleiden, hat er nie losbekommen. Ist dann mit 46 Jahren so schwer erkrankt, also er war Pastor, er predigte, versorgte eine Gemeinde, war dann aber am Ende so erkrankt, dass er gar nichts mehr machen konnte. Er hatte in den letzten Jahren noch Hilfe in Anspruch nehmen müssen. In den letzten 2 Jahren ging gar nichts mehr, ist dann mit 48 gestorben. Aber er hat Literatur geschrieben, seine Predigten wurden veröffentlicht über Jahre. Er hat mehr als 80 Auflagen. Die evangelischen Zeugnisse, kann man mal googeln. Ich weiß nicht, ob man das empfehlen kann zu lesen. Es ist eine alte Sprache. Aber wenn man sich diesen Mann immer so vor Augen hat, dann haben diese Texte was bis heute noch lesbar ist. Aber er war krank. tatsächlich auch gebetet, Herr, hilf mir. Es ist was anderes, was ihn. Und dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt. Ich glaube, dass Menschen erkennt man daran, dass sie Trosterfahrungen haben zum Beispiel. Viele Menschen sind durch den Geist getröstet, ermutigt. Natürlich so Leute wie Bonhoeffer, Johannes vom Kreuz. Jetzt denken wir vielleicht auch an die Weiße Rose. Diese ganze Mannschaft der Weißen Rose, das waren alles Christen. Zumindest die Scholl-Geschwister. Und ich glaube, der Propst, das waren Christen. Die waren so auch verschiedene Konfessionen. Also es war eine Gruppe aus evangelischen, katholischen und auch orthodoxen Christen. Gelebte Ökonomie. Wir haben ja jetzt die Woche der Ökumene. Das ist auch etwas. Das hat diese Menschen bewegt, geprägt. Sie anders leben lassen. Aus dem Geist erwächst eine Haltung des Vertrauens. Christen wissen in ihrem Leben um etwas, das ihnen nicht genommen werden kann. Und eben auch, was sie sich nicht selbst nehmen können. Und das ist ein Geheimnis. Also das geistliche Leben ist etwas, was du geschenkt bekommst, wo du aufgefordert wirst zu vertrauen, was etwas an dich herangetragen wird. Auch dieser Text heute, ich habe ihn mir nicht ausgesucht, er ist heute vorgegeben. Wir werden hineingenommen in das Kirchenjahr, das bastelt man sich nicht selber. Und das ist ja auch die Chance eines solchen Jahres, dass man immer wieder mitgezogen wird, mitgenommen wird in diese Fragen. Ich komme schon langsam zum Schluss. Ich gehe nochmal hier zu der Mishnah. Ich habe da nochmal reingeschaut. Im 5. Kapitel über dieses Laubhüttenfest, da gibt es so einen Satz, das hat mich auch sehr erstaunt. Und zwar heißt es dort ein Zitat, ein Satz in dieser Ordnung, wer die Freude der Stätte des Schöpfens nicht gesehen hat, also dieses Schöpfens des Wassers in diesem Teich Shiloah, hat in seinem Leben noch keine Freude gesehen. Also so hoch wird das gehängt, dieser Akt des Schöpfens, des Feierns, des Laubhüttenfestes, der Prozession von der Quelle hin zum Tempel. Der Tempel liegt ja sehr hoch, da oben gibt es keine Quelle, man muss alles Wasser nach oben bringen. Wasser ist aber wichtig und das geschieht. Und es gibt auch Jerusalem nur, weil es diese Quelle gibt, weil es das Wasser gibt. Und das finde ich ein schönes Symbol, auch eine schöne Aussage, dass es mit Freude verbunden ist. Also Geist und Freude gehören zusammen. Und ich erlebe das auch immer wieder bei Menschen, selbst wenn Menschen krank sind oder in Nöten sind oder begrenzt sind, aber sie haben diese Ausstrahlung, dass sie getröstet sind, dass sie einen Gott haben, der sie sieht, der sie begleitet. Sie sind nicht allein, sie fühlen sich angesprochen, angenommen, all diese Dinge. Und wir erinnern uns vielleicht noch an die Jahreslosung 2018. Dort hieß es, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Sein Geist vergewissert uns, dass das so ist. Auch das ist etwas. Wir dürfen ja auch in dieser Frage Gottes Geist in Anspruch nehmen. Wenn du zweifelst, ist das in Ordnung? Wenn du es dabei belässt, dann ist das schade. Sondern komm mit diesem Zweifel und lass dich nochmal berühren von Gottes Geist. Vielleicht braucht man auch da mal nochmal einen Ort für, dass man sich zurücknimmt. Aber dass man diese Sätze in Anspruch nimmt und auch diese Verheißungen, die hier gegeben sind. Und nächste Woche ist Pfingsten, dann wird das Ganze nochmal aufgerollt und gefeiert. Amen.